Was bisher geschah? Drei schwedische Ermittler hängen in Wien fest und können nicht mehr von Schweden zurückgenommen werden. Zuletzt sahen wir Harmson Berglund, der seinem Hund die Mordserie des Parkmörders umhängen will. Revierleiter Olaf Andersson, der an seinen perversen Wahnvorstellungen leidet. Und Brosje, der mit dem eben vollendeten Ölgemälde seines Gebisses davonrennt, ohne den Maler zu bezahlen. Denn Brosje hat kein Geld.
Diese Toten machen mich sehr durstig.
Brosje spürte, wie er zum Abgott wurde. Die Zeit seiner Verächtlichmachung war vorbei. Die Kunst und das Adrenalin, die Schönheit und die Flucht hatten ihn in einen euphorischen Rausch versetzt. Es war fast wie damals, als er noch trinken konnte, ohne sich zu schämen. Brosje küsste das Gemälde. Mit einem Mal all diese Schönheit. Sein Körper gierte nach Gedankenlust, nach einem Schluck, nach Alkohol, der brennenden Wahrheit, die seinen Kopf entzündete. Alkohol, 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 Alkohol! Er hätte sich jetzt gerne hemmungslos besoffen, aber die traurige Wahrheit war, dass er sich eine Alkoholsucht gar nicht mehr leisten konnte. Für Beschaffungskriminalität hatte er wiederum nicht die Nerven. Man würde ihn erschießen auf einem Parkplatz hinter der Tankstelle mit einer Palette Bierdosen unter dem Arm. Brosje wollte nicht ein paar Biere wegen verbluten müssen. Er brauchte Halt. Jemand musste ihm Einhalt gebieten, seinen Durst mit einer Motivationsrede niederdrücken. Knut von Bonde, seinen Sponsor konnte er nicht anrufen. Wenn er Hass wollte, brauchte er nur in den Spiegel zu blicken. Die Treffen bei den anonymen Alkoholikern waren immer seine Rettung gewesen. Jetzt fühlte er sich schlecht, weil er so lange keines ihrer öffentlichen Treffen besucht hatte. Er rannte zu seinem Auto und verstaute das Gemälde im Kofferraum. Brosje kramte aus dem Handschuhfach eine Zusendung hervor, auf der alle Termine des Winters aufgelistet waren. Es gab noch ein Treffen an diesem Abend. Brosje fuhr mit dem Auto zum Ort des Treffens. Eine schmucklose protestantische Pfarre, die ihren Konferenzraum zur Verfügung stellte. Doch der war verschlossen. Eine Notiz klebte am Milchglasfenster. Das Treffen war ins Schwimmbad verlegt worden. Wer Lust hätte, sollte nachkommen. Im Eingangsbereich des Schwimmbades traf er Helmut, einen dürren, braungebrannten Apotheker Anfang 70, der schon seit 25 Jahren nichts mehr getrunken hatte. Oder zumindest hatte Brosje das bisher immer gedacht, denn Helmut hielt nun in seiner linken Hand ein Glas, das zum Bersten gefüllt war, mit dem funkelndsten Bier. Helmut trug eine azurblaue Badehose und vergilbte Badeschlapfen und schien sehr froh, seinen für sein Alter rüstigen, für jedes andere Alter aber doch sehr schlaffen und mit seltsamen Beulen versehenen Körper zur Schau stellen zu können. Brosje! Helmut stellte das Bier ab und umarmte Brosje. Wie geht es dir? Was machen die Morde? Wir haben dich lang nicht mehr gesehen.
Es hat sich viel bei euch verändert.
Brosje schielte auf das Bier. Es redet sich einfach viel besser bei einem Bier, sagte Helmut und zuckte mit den Schultern. Durch Glasscheiben konnte man direkt aus dem Eingangsbereich das Treiben in der angrenzenden Schwimmhalle sehen. Abwechselnd tauchten die Flutlichter das Wasser in unterschiedliche Farben. Zwei Damen mit karierten Badehauben schwammen in weichen, gleichmäßigen Bewegungen Brust. Ein tätowierter Dickwanst hatte sich auf einer Luftmatratze niedergelassen und hielt mit donnernder Stimme einen Vortrag. Begeisterung war in den Gesichtern seiner Zuhörerschaft zu lesen. Jeden Augenblick mochten sie in Applaus ausbrechen. Inmitten der Runde schwamm ein kleiner Korktisch, auf dem sie ihre Getränke und den Aschenbecher abgestellt hatten. Weiter hinten, direkt neben dem Ausgang zu den Kabinen, war eine junge Frau vor dem Fußbild-Desinfektionsspray dorkelnd auf die Knie gegangen und versuchte aus der Leitung zu trinken wie aus einem Wasserhahn. Auf ein paar Liegen neben dem Pool saßen Männer und rauchten Zigarre. Sie kosteten Schnaps aus kleinen Gläsern und spielten Karten. Auf ihren Bäuchen bildeten zerknüllte Geldscheine den Wetteinsatz.
Brosje!
Erschallte es.
Brosje!
Knutson Bonde stand auf dem Trampolin. Er machte eine obszöne Faustgeste in Brosjes Richtung. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer Grimasse. Aufgeregt spuckte er auf das Trampolin und rief etwas Unverständliches, wobei er sich so erregte, dass er das Gleichgewicht verlor. Er krachte mit dem Knie erst auf das Sprungbrett, dann fiel er mit beiden Armen fuchtelnd in das Becken. Er klatschte mit einem lauten, wütenden Schrei auf dem Rücken auf. Das Wasser spritzte auf die Hunde der trinkenden Männer. Sie johlten vor Vergnügen. Helmut nickte ernst. In der Nacht ist es am schlimmsten, nicht?
Es brennt, Helmut. Manchmal übermannt mich das Glück, aber ich werde nicht glücklich. Die schönsten Zeiten sind auch die schlimmsten Zeiten, ebenso wie die schlimmen Zeiten. Diese Toten, Helmut, all die Toten und ihre idiotischen Totengesichter, Helmut, diese Toten machen mich sehr durstig.
Sagte Helmut und nahm einen Schluck von seinem Bier. Dann ist es eine gute Idee, bei uns vorbeizuschauen. Wir gehen jetzt öfter schwimmen. Wenn wenige Leute kommen, gehen wir schwimmen.
Kriegt ihr denn hier einen Rabatt?
Nein, aber es ist doch recht günstig. 30 Euro für den Nachttarif. Er deutete zur Kasse, wo ein gelangweilter Teenager ins Leere starrte.
30 Euro, dachte Brussier. Ich habe noch nicht damit gerechnet. Ich habe auch keine Badehose dabei.
Eine Badehose kriegst du auch hier. Um 40 Euro bekommst du hier ein gutes Stück. Blau ist eine gute Farbe für Badehosen.
40 Euro? Seid ihr verrückt? Dachte Brussier. Nein, sagte Brussier. Das ist günstig. Aber es wäre doch herausgeschmissenes Geld, wo ich mir doch erst vorige Woche eine Badehose gekauft habe.
Vorige Woche? Helmut schüttelte traurig den Kopf. Das ist schade, wenn es ganz dringend ist. Es gibt noch heute eine andere Gruppe, die sich trifft. Es ist keine öffentliche Gruppe, aber in deinem Fall, der Notfall ist.
Es brennt wie Feuer, Helmut.
Warte, ich schreibe dir auf, wo sie sich treffen.
Brussje!
Rief Knut zum Bonde aus der Schwimmhalle.
Brussje, du Depp!
Die zweite Gruppe tagte in einer öffentlichen Volksschule, 7 Häuserblocks von der Schwimmhalle entfernt. Die Eingangstür war offen. Brussier betrat einen schlecht beleuchteten Gang. Bänke und Sessel waren umgeworfen. Zerdrückte Plastikbecher lagen am Boden. Vergilbte Plakate hingen an der Wand, halb heruntergerissen und mit obszönen Zeichnungen beschmiert. Auf den Wänden waren mit bunter Kreide mehrere Internetadressen für pornografische Websites geschrieben worden. Etwa 30 Menschen waren anwesend. Sie schienen friedlich von einer angenehmen Aufgeregtheit beherrscht. Kein Vergleich mit dem arroganten Böbel in der Schwimmhalle. Nur war irgendetwas an ihrer Kleidung seltsam. Die Ärmel waren zu lang, zu kurz. Pullover schlackerten, behaarte Schienbeine ragten aus Anzugshosen. Fette Hälse scheuerten an schlampig aufgestellten weißen Krägen. Niemand schien ein perfekt passendes Kleidungsstück anzuhaben. Nach einer Minute trat eine dürre Frau vor die Tafel. Sie trug ein beigefarbenes Blümchenkleid, darüber eine Latzhose. Sie hatte drahtiges graues Haar, das zu 2 Mädchenzöpfen zusammengebunden war. Sie leckte sich die rechte Handfläche und begann zu reden.
Ich bin die Heidi und ich bin Alkoholikerin. Als ich 16 Jahre alt war, feierten meine Eltern eine Grillparty. Meine Eltern waren Akademiker und unterrichteten an der Salzburger Universität Literatur und Philosophie. So gab es bei unseren Festen nie einen Mangel an interessanten, feinsinnigen, quirligen Menschen. An diesem Abend war auch ein gewisser Klaus Baumstetter bei uns zu Gast, überraschenderweise. Denn er war ein Kollege von der Universität, der vor mehreren Jahren nach einem Skandal seiner Position als Professor für vergleichende Germanistik enthoben wurde. Nach und nach wurde klar, dass im Leben Frank Baumstetters einiges aus dem Lot geraten war. Er trank sich innerhalb kürzester Zeit einen Rausch an, leerte erst 3 Bier, bevor er sich dann an starken Rotwein und Gin zu schaffen machte. Sein situiertes Gesicht schien sich vor unseren Augen aufzulösen. Er schwitzte, bekam dicke, dampfende Wangen. Sein weißes Hemd, eben noch gebügelt, war übersät von Essensresten und Rotweinflecken. Die Krawatte, die er perfekt geknotet hatte, war plötzlich gelockert, dann um sein Handgelenk gebunden. Sprach er anfangs noch in wenigen höflichen Floskeln, war es später nur noch ein durchgehendes, unheimliches Raunen. So schlich er durch die Räume wie ein verwunschener Fluch, über den keiner reden wollte. Um Mitternacht sah ich ihn noch in der Küche, wie er unseren Kühlschrank öffnete und mehrmals auf das Gröbste hineinhustete, ohne das Gesicht abzuwenden. Um 3 Uhr in der Nacht taumelte ich hungrig aus dem Bett. Die Gäste waren schon gegangen und ich machte mir ein Sandwich mit Wurst, Gurken, Tomaten, Mayonnaise. Erst als ich das Sandwich fast aufgegessen hatte, erinnerte ich mich an Frank Baumstädter und wie er ungehemmt in den Kühlschrank gehustet hatte. Ich musste schlucken. Gerade hatte ich seine Alkoholikerbakterien in mich aufgenommen und war infiziert vom Alkoholikervirus. Ich konnte spüren, wie die Alkoholikerpartikel sofort ihre Arbeit aufnahmen. In mir wurde in stetiger Kleinarbeit Zelle für Zelle zur Trinksucht umgebaut. Die Krankheit hatte sich eingenistet und arbeitete mit Furor daran, mich zur Trinkerin zu machen. 6 Jahre später war es soweit. Ich war eine Säuferin geworden. Ohne dass ich auch nur den geringsten Grund dazu hatte, trank ich täglich von früh bis spät. An was ich mich erinnern kann, lässt mich beuteln vor Scham. Und dann habe ich den Alkohol aus meinem Leben geschafft, mit dem Trinken aufgehört. Seit 20 Jahren habe ich keinen Tropfen mehr getrunken. Wenn man einen Entzug durchführt, ist es wichtig, diesen gut zu planen. Jederzeit könnte man einen Rückfall erleiden. Das Fürchterlichste an einem Rückfall ist, wenn man nichts zu trinken hat. Deshalb müsst ihr rechtzeitig vorsorgen und an vielerlei Verstecken in eurer Wohnung Alkohol horten. Prägt euch diese Verstecke gut ein, zeichnet Karten, hebt die Karten gut auf. Dies war der erste Rat, den mir mein Sponsor gegeben hat. Heidi verfiel in ein Schweigen und setzte sich auf einen Platz neben dem Pult. Ein verhaltener Applaus erklang. Missgelaunt erhob sich Brossier von seinem Sessel. An der Eingangstür zur Klasse standen nun 2 muskulöse Männer in weißen Uniformen. Wärter, die die aus dem Saal drängenden Besucher in Gruppen einteilten und in 2er Reihen auf dem Schulgang anstellen ließen. Auch Brossier wurde in die Reihe eingeteilt. Er wollte sich aufregen, aber die beiden Wärter strahlten eine mürrische Autorität aus mit ihren fleischigen Prüglerlippen und geschwollenen Augen, die wenig Lust auf Konfrontation entfachte. Vor der Schule warteten 2 weitere Wärter, links und rechts neben der Eingangstür, und ein Reisebus. Brussier seufzte und stieg mit den anderen ein. Erst waren die Häuser, dann die Bäume grau und sausten eintönig vorbei. Nachdem eine Weile aus dem Fenster geblickt hatte, schlief Brossier ein. Er erwachte erst 1,5 Stunden später, als der Bus an seinem Zielort angelangt war. Eine Abzweigung einer leeren Landstraße führte zu einer durch Schranken gesicherten Einfahrt. Dahinter verlief ein weiterer mit weißen Kieselsteinen gepflasterter Weg. Nach 3 Minuten Fahrt war ein prachtvolles Marmorgebäude zu sehen. Wie ein Grand Hotel, dachte Brossier. Dort gibt es sicher die weichsten Betten. Der Bus hielt mit einer sanften Bremsung auf einem Rundplatz, in dessen Mitte ein bunt beleuchteter Springbrunnen stand. Die Insassen wurden beim Aussteigen begrüßt. Ein freundlicher Herr mit Schnurrbart in weißer Weste schüttelte jedem persönlich die Hand, auch Brossier. »Sie gehören nicht dazu«, sagte er und schüttelte den Kopf.
»Ah, ich weiß«, sagte Brossier. »Ich weiß.«
»Sie sind mir ja eine komische Person, sind einfach mitgefahren.«
»Ich hätte für mich einstehen müssen, dann wäre all dies zu verhindern gewesen.«
Brossier zuckte mit den Schultern.
»Aber was soll man noch alles machen?«
»Gestatten Sie, mein Name ist Professor Manfred Klimhaus. Ich bin Leiter dieser Anstalt.«
»Anstalt?« fragte Brossier. Ihm wurde kalt. »Ist das nicht ein Hotel?«
»Es ist ein Hotel und es ist kein Hotel. Das hängt ganz davon ab, was ein Hotel ist.«
»Es ist also kein Hotel?«
»Nein, ein Hotel ist es nicht. Es ist eine Anstalt. Für die Gemarterten, für die Verstrahlten, für die abseits der Norm. Es handelt sich hier um eine Irrenanstalt.«
»Irrenanstalt? Sagt man das heutzutage noch so?«
»Man kann auch Anstalt für die Irren sagen. Es gibt nicht viele Variationen, wie man Irre und Anstalt zusammensetzen kann.«
Manfred Klimhaus lächelte freundlich. Brussje kratzte sich den Kopf.
Wenn die Wächter die Patienten vorher und nachher abzählen würden...
Welche Wächter? Es gibt keine Wächter. Es ist eine selbstverwaltete Expedition unserer gesündesten Geister. Wie Sie selbst gemerkt haben, funktionieren sie im sozialen Raum wirklich außergewöhnlich. Aber man darf sich nichts vormachen. Sie sind dem Wahnsinn näher als dem Leben. Sogar der Busfahrer leidet unter Beklemmungen. Es wird nicht viel darüber gesprochen, aber natürlich gibt es auch unter den Verrückten jede Menge Alkoholiker. Die Wissenschaft streitet sich gerade enorm, ob eine Sucht den Geisteskranken eher hilft oder nicht.
Puh,
sagte Brussier. In Russland gibt es für Irre gar keine Medikamente, sondern nur Holzbänke und Wodka so viel die Irren wollen.
Russische Zustände sind manchmal erstrebenswerte Zustände.
Finden Sie. Der Bus war in eine Garage gefahren, die Insassen im Gebäude verschwunden, Brussier und Manfred Klimhaus befanden sich alleine auf dem Kiesweg. Der Brunnen plätscherte und dieses Geräusch erzeugte eine Gemütlichkeit, die nicht zu der harten, eiskalten Luft passen wollte.
Als Polizist, sagte Brussier, sehe ich oft Tatsachen jenseits der Vorstellbarkeit.
Sie sind Polizist, das ist ja interessant.
Zurzeit ermittle ich gerade an den Parkmorden. Bestialische, furchtbare Morde. Es muss die Tat eines Wahnsinnigen sein. Aber wie erkenne ich einen Wahnsinnigen, der sich versteckt? Ich kann mich doch nicht in jemanden hineinversetzen, dem sämtliche Überlegungen falsch abzweigen.
Nur Versager haben so viel Empathie.
Aber ein Wahnsinniger müsste doch einen anderen Wahnsinnigen erkennen. So wie ein Hund einen anderen Hund wittert, über viele Wiesen hinweg. Kommen Sie, wir machen das zusammen. Sie holen 5 Ihrer besten Köpfe und unter unserer Leitung werden unsere Irren die Verdächtigen verhören und aufspüren.
Manfred Klimhaus ging zum Brunnen. Die feinen Kiesel knirschten unter seinen Ledersohlen. Für einen Wahnsinnigen sind alle wahnsinnig, ausnahmslos. Das hilft Ihnen nicht weiter, Brussier. Manfred Klimhaus setzte sich an den Rand und wusch sich die Hände im kalten Wasser.
Sie haben recht. Ich bin wahrscheinlich schon zu müde. Mein Kopf reimt sich Unreimbares zu einem Klotz. Es ist wahrscheinlich am besten, ich übernachte in einem Ihrer freien Betten und lasse mich morgen in die Stadt fahren.
Klimhaus schüttelte die Hände und ließ die Tropfen in den Brunnen spritzen. Es ist sehr bedauerlich, aber ich kann Sie nicht übernachten lassen. Das ist nicht nur gegen die Regeln, wir haben im Moment auch kein Bett frei.
Kein Bett?
Bossier war verwirrt.
Ich könnte doch bei Ihnen im Bett übernachten. Sie haben doch bestimmt ein großes Bett.
Klimhaus lachte, hielt das für den gelungenen Scherz, sehr zum Missvergnügen Brussiers. Seitdem die Regierung im letzten Jahr die Grenzwerte für psychische Erkrankungen landesweit vereinheitlicht hat, sind wir völlig überbucht, sagte Klimhaus. Und gegen alle Proteste Brussiers zückte der Anstaltsleiter sein Mobiltelefon und rief ein Taxi. Schweigend saßen sie danach am Brunnen. Brussier scharrte mit seinen Schuhen im Kies. Klimhaus schwieg und lachte von Zeit zu Zeit lautlos. Dabei zwinkerte er Brussier zu. Nach etwa 20 Minuten kam ein Taxi. Der Anstaltsdirektor hielt Brussier persönlich die Autotür auf.
»Kann ich die Rechnung dann auf die Klinik ausstellen lassen?«,
fragte Brussier, bevor Klimhaus die Tür zuwerfen konnte. Der schüttelte den Kopf und antwortete. Nach meiner langjährigen Erfahrung scheint es mir, als würden sich Männer im Wahnsinn immer mehr von ihrem eigentlichen Kern entfernen, währenddessen eine Frau, die dem Wahnsinn verfällt, im Grunde bei sich angekommen ist. Dann warf er die Autotür zu. Wieder sah Brussier auf der Rückfahrt die Bäume grau und eintönig an sich vorbeisausen. Doch diesmal hatte es keine beruhigende Wirkung mehr auf ihn. Seine Gedanken rasten, sein Gehirn brannte, je näher sie der Stadt kamen. Der Taxameter knatterte wie außer Rand und Band. Brussier traute sich gar nicht mehr hinzusehen. Weder hatte Brussier genügend Geld in der Tasche, noch würde ein Geldautomat irgendeine akzeptable Summe ausspucken. Er würde den Taxifahrer nicht bezahlen können. Er sah aber leider nicht wie jemand aus, bei dem man gerne Schulden hatte. Er war so groß, dass er den Kopf neigen musste, um nicht am Dach anzustoßen. Er hatte grobschlächtige, breite Arme. Nur wenige graue Haarstoppeln waren auf seinem kürzlich kahl rasierten Kopf. Er strahlte die Traurigkeit derjenigen aus, die gegen ihren Willen Gewalt ausüben mussten, um über die Runden zu kommen. Brussias Herz pochte. Ihm war schlecht vor Sorge. Wenn er bloß nicht so müde wäre, dann könnte er eine überzeugende Rede schwingen, um Mitgefühl und Vertrauen beim Taxifahrer zu erwecken. Aber er wusste nicht einmal, wie er eine solche Rede beginnen, geschweige denn, wie er sie fortführen sollte. Brussia hatte Angst. Im Dunkeln seines Rücksitzes krümmte er sich. Die Hoffnungslosigkeit hatte ihn überkommen. Brussi wollte nicht mehr. Der Taxifahrer hielt an einer Kreuzung. Die Ampel war auf Rot gesprungen. Blitzartig öffnete Brussi die Tür und rannte los. Er stolperte auf einer vom Frost rutschigen Grasfläche, rappelte sich auf und huschte in eine Seitengasse. Er wollte den Moment der Überraschung nutzen, um einen großen Vorsprung zu bekommen und sich im Gewirr der dunklen Gassen schnell in Sicherheit bringen. Aber besonders überrascht war der Taxifahrer gar nicht. Er hatte schon ganz andere Sachen erlebt, einen Messerstich in den Kopf etwa. Er war vielmehr wütend wie ein eifersüchtiger Mandrill und sprang bei laufendem Motor aus dem Wagen. Seine Schreie kamen immer näher. Brussia lief so schnell er konnte, aber so schnell war das nicht. Nach wenigen Metern in der Seitengasse wurde er vom Taxifahrer eingeholt und verprügelt. Und als Brussia unter Tränen vorbrachte, gar kein Geld dabei zu haben und sich der Taxifahrer selbst davon durch einen Blick in Brussias Geldbörse überzeugen möge, verprügelte er Brussia noch einmal. Und dann, nachdem er mehrmals fluchend im Kreis gegangen war, verprügelte er Brussia ein drittes Mal. Er kniete sich vor ihm hin und teilte ihm mit, dass er sich einen Verdienstentgang von 4 Stunden nicht leisten konnte. Dieser Entfall war eine Katastrophe. Dann schlug er Brussia mit praller Faust ins Gesicht und ging. Brussia musste sich darauf konzentrieren, sich nicht zu übergeben. Nach einer Ewigkeit schaffte er es, sich aufzurichten. Prompt wurde ihm schwindlig und er übergab sich mit Krawall auf die Ziegelmauer. Gedankenversunken kramte er nach Taschentüchern, um sein vom Erbrochenen verschmiertes Kinn zu reinigen. Als er keines finden konnte, wischte er es mit dem Hemdsärmel ab. Beim Schlucken verspürte er einen schwefeligen Geruch. Brussia fluchte Gift und Galle, verdammt, sein einziges weißes Hemd. Die Waschmaschine war ja kaputt. Der Geruch würde ewig in seinem Hemdsärmel nisten. Brussia sah sich um und fluchte leise. Er hatte zu wenig Nervenstärke bewiesen, er hätte den Taxifahrer noch viel weiter in die Stadt hineinfahren lassen müssen. Er war gerade mal bis in die Randbezirke gekommen. Bis zu seiner Wohnung oder zu der Stelle, an der er sein Auto geparkt hatte, waren es zu Fuß gute 2 Stunden, in seinem Zustand vermutlich 4. Er könnte ein Auto aufhalten, seine Marke zücken, aber wer würde schon stehen bleiben angesichts seines blau und blutig geschlagenen Gesichtes? Brussia stützte sich an einen Baum ab und überlegte. Seine einzige Möglichkeit, wieder nach Hause zu kommen, war ein Taxi. Nur musste er es diesmal besser angehen. Er würde warten, bis das Taxi in der Nähe seiner Wohnung war. Dann würde er sich entschuldigen, behaupten, er müsse kurz in einer Kneipe Zigaretten kaufen. Und in der Kneipe würde er aber heimlich die Polizei anrufen und den Taxifahrer eines gröberen Delikts beschuldigen. Dann würde er sich auf der Toilette verstecken, bis alles vorbei wäre. Nach etwa 10 Minuten fuhr ein unbesetztes Taxi vorbei. Brussia hob den Arm. Das Taxi blieb stehen. Als sich Brussia zum Fenster beugte, sah er das ebenso überraschte wie verzweifelte, das ebenso hoffnungslose wie wütende Gesicht des Taxifahrers, der ihn in die Stadt gebracht hatte. Der Fahrer stieg aus und verprügelte Brussia mit allumfassender Gewalt. Mit Tränen in den Augen warf er Brussia gegen dieses und jenes parkende Auto. Er boxte ihm aufs Ohr, er packte ihn am Kragen und zerrte ihn über den Asphalt. Er trat ihm auf die Finger, kickte gegen die Ellenbogen, hüpfte auf seine Knöchel und ließ sich mit voller Wucht auf Brussias Rücken fallen. Dann zog er Brussia die Schuhe aus, warf sie in sein Taxi und fuhr davon. Als Brussia 5 Stunden später zitternd und frierend vor seiner Haustüre stand, tastete er vergeblich nach seinem Wohnungsschlüssel. Wahrscheinlich war ihm während einer seiner vielen Verprügelungen aus der Tasche gefallen. Brussia seufzte tief und setzte sich auf die Treppe vor seiner Haustür. Er rieb sich die Stirn. Der Geruch seines Erbrochenen stieg ihm beißend in die Nase. Als er die Augen wieder öffnete, war eine Frau vor ihn getreten. »Endlich sind Sie hier«, sagte sie. »Bertha Habinger, die Assistentin Dr. Stiegnitz.
Kann ich Ihnen helfen?«
»Sie wunderschöner Engel«, zischte Bertha Habinger. »Ich war in der Irrenanstalt, meine Schwester besuchen, aber als ich in der Nacht aus dem Fenster blickte, um die Schneeflocken schwirren zu hören, sind Sie mir erschienen.
als hätten sie sich als eine Art perlendes Zauberwesen und eine Ausflugsgruppe des Sanatoriums geschummelt. Brussia nickte nichtssagend. Da wusste ich, es war ein Zeichen. Ich musste sie aufsuchen. Ich schlich mich aus der Klinik und hatte großes Glück. Ein Taxi stand in der Ausfahrt und ich konnte mich unbemerkt im Kofferraum verstecken.
Sind Sie sicher, dass Sie nur auf Besuch in der Irrenanstalt waren?
Die Klinik hat meinem Geist geholfen, aber mein Wesen bankrottiert.
Bankrottiert? War das überhaupt ein Wort? Woher wissen Sie, wo ich wohne?
Gleich, nachdem Sie mich verhört hatten, wusste ich, ich will wissen, wie dieser Mann wohnt. Es war nicht schwer, Sie zu finden.
Ich verstehe, sagte Brussie und dachte das Gegenteil.
Wollen Sie jetzt in Ihre Wohnung oder nicht?
Ich habe keinen Schlüssel.
Das war nicht meine Frage, sagte Bertha Habinger und hob einen Stein aus dem Vorgarten. Sie schlug damit auf das Fenster ein, bis sich sämtliche Bestandteile aus dem Fensterrahmen gelöst hatten und in Brussies Vorzimmer gefallen waren. Und als er nach Bertha Habinger in seine Wohnung geklettert war, kam es zum schmerzhaftesten Sex, den Brussier je in seinem Leben gehabt hatte.